Anstoßes ist eine Schrift oder eine Aussage in goldener Schrift auf blauem Grund an der Schlosskuppel in Berlin. Dort steht: Es ist in keinem anderen Heil, denn in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Die BZ schreibt weiter, also die Berliner Zeitung: Von Anfang an rief die Inschrift Kritik hervor. Die christlichen Worte würden andere Religionen ausgrenzen, hieß es. Die staatliche Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss stellte daraufhin neben der Kuppel auf der Dachterrasse eine Tafel mit diesem Text auf: Alle Institutionen im Humboldt-Forum distanzieren sich ausdrücklich von dem Alleingültigkeits- und Herrschaftsanspruch des Christentums, den die Inschrift zum Ausdruck bringt. Das reichte der Ministerin für Kultur und Medien, Claudia Roth, nicht aus. Immer wieder betonte sie, die Bibelworte und das goldene Kreuz auf der Kuppel widersprächen der Weltoffenheit, die das Humboldt-Forum auszeichne. Da will ich nun ran, sagte sie am 21. Februar 2022 in einem Interview mit dem Tagesspiegel. Nun geht sie also ran und die Bibelworte werden verhüllt. Soweit das Zitat aus der Berliner Zeitung. Ja, lieber Ewald, du hast letzte Woche hier gepredigt und du hast dich heute auf die Botschaft über die Auferstehung gefreut. Ich muss dich leider enttäuschen. Wir verschieben die Auferstehung oder zumindest die Predigt über die Auferstehung, ich nehme an, ins neue Jahr. Wir haben heute freien Predigttext, weil wir Abendmahl feiern. Und nächste Woche ist bereits Advent. Und auch in der Adventszeit haben wir freie Predigtthemen. Und so habe ich heute diesen Text als Predigttext gewählt. Und ich möchte ja auf die Aussagen dieser Inschrift im Berliner Schloss einmal eingehen. Dabei finden wir die Inschrift gar nicht so in der Bibel. Es handelt sich nämlich um zwei Bibelverse, die miteinander verwoben und verknüpft wurden. Den ersten finden wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 12, in einer Predigt von Petrus, wo er über den auferstandenen Herrn Jesus spricht. Da heißt es, Apostelgeschichte 4, Vers 12, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter den Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Und der zweite Text steht im Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 10 bis 11. Dort heißt es, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Nachdem wir diese beiden Bibelverse gelesen haben, möchte ich nochmal mit uns beten und dann werden wir uns diese etwas näher anschauen. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort der Wahrheit. Wir gründen uns auf dein Wort und auf das, was du uns offenbart hast, wie du dich selbst mitgeteilt hast. Und wir wollen daran festhalten, Herr, was du sagst. Und so hilf uns, Herr, dass wir auch in unserem Glauben gestärkt werden und dass uns bewusst wird, was dein Wort lehrt, was du sagst, dass wir auch mehr über dich und über die Erlösung, über das Heil, über den Herrn Jesus Christus erfahren. Und so schenk du bitte Gnade zum Reden, zum Hören und dann auch dazu Konsequenzen zu ziehen. Wir bitten dich, führe und leite uns. Amen. Zunächst möchte ich euch sagen, was mich freut. Wisst ihr, was mich freut? Mich freut, dass sich unsere Bundesregierung mit der Bibel beschäftigt. Ist doch was Tolles, oder? Sie setzen sich mit Bibeltexten auseinander. Und wisst ihr, was mich noch freut? Mich freut, dass die Claudia Roth, die Ministerin für Kultur und Medien, sogar versteht, was in der Bibel steht. Sie hat ganz richtig verstanden, dass die Bibel lehrt, Christus allein ist der Heiland. Christus allein ist der Retter. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott. Schade nur, dass sie sich dagegen auflehnt, dass sie das nicht für sich auch persönlich annehmen kann, sondern dass sie am liebsten möchte, dass dieser Bibelvers verschwindet, überblendet wird. Aber im Grunde ist es doch wunderbar, dass unsere Politiker wirklich verstehen, worum es hier geht. Da denke ich an manche Theologen, die die Bibeltexte verdrehen, verwässern und dann nicht mehr das sagen, was da steht. Aber die Politiker, alle Achtung, sie haben es zumindest verstanden. Und überhaupt ist es schon ein Wunder, dass als das Schloss restauriert wurde, dieser Bibelvers dort wieder oder diese Aussage wieder schön deutlich über Berlin steht als Botschaft. Es ist in keinem anderen Heil, denn in dem Namen Jesu zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden sind. Und wie schön ist es, dass es in allen Tageszeitungen, in allen Fernsehsendungen zum Thema gemacht wird. Und so dürfen es alle Menschen auch noch mal hören. Ja, das ist das Evangelium. Und was möchte ich heute machen? Es geht um den Alleingültigkeitsanspruch der Bibel, Jesu Christi. Und ich möchte das heute noch einmal im Grunde nur betonen und deutlich machen, was sagt denn die Bibel? Was sagt denn oder wie ist denn die Lehre des Christentums? Wir wollen uns nicht gegen die Politiker wenden, sondern wir wollen einfach wissen, ja, was sind denn die Lehren, die wir in der Bibel finden? Und ich möchte im Grunde drei Pflöcke einschlagen und einfach deutlich machen, es gibt drei große Punkte, es gibt noch mehr, aber drei habe ich mir heute mal ausgesucht, auf die ich heute näher eingehen möchte. Es ist wichtig für uns, dass wir fest in dem Wort Gottes gegründet sind, damit wir nicht von jeder politischen Strömung oder gesellschaftlichen Strömung mit weggerissen werden. Wir müssen wissen, was wir glauben, damit wir feststehen können und nicht von allen möglichen Winden hin und her bewegt werden. So, und das Erste, über das wir uns deutlich und sicher sein dürfen, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Gott. Soll doch jeder nach seiner Fasson selig werden. Alle Religionen führen zu Gott. Alle Religionen wollen doch irgendwie das Gleiche. Wie oft habe ich das schon gehört? Aber ist es denn wirklich wahr? Und ich bin sicher, ihr habt das auch immer wieder gehört. Und das ist doch genau das, was viele Menschen heute einfach denken. Es ist egal, was du glaubst. Hauptsache, es tut dir gut. Das habe ich schon so oft gehört. Aber ist es denn wirklich so? Lehren denn alle Religionen das Gleiche? Gibt es überhaupt mehrere unterschiedliche Götter und man kann sich einen aussuchen, der am besten zu mir passt? Der Anspruch Gottes in der Heiligen Schrift lautet, es gibt keinen Gott außer mir. Oder anders gesagt, ich bin Gott, der einzige Gott. Das sagt der Gott in der Schrift. Lesen wir zum Beispiel bei dem Propheten Jesaja, Kapitel 45, Vers 5. Da sagt Gott durch den Propheten, ich bin der Herr und sonst keiner mehr. Kein Gott ist außer mir. Das sagt der Gott, der nicht lügen kann. Und ich denke, klarer kann man es nicht sagen. Und ich finde es schon sehr interessant, dass gerade beim Thema Religion oder wenn es um Gott geht, doch im Allgemeinen eine recht große Toleranz herrscht. Jeder wird akzeptiert. Alles wird irgendwie akzeptiert. Wie kann man der Meinung sein, alle Religionen würden zum selben Gott oder zum selben Ziel führen? Wenn man sich doch mal etwas näher mit diesem Thema auseinandersetzt, dann merkt man doch, dass die Religionen alle etwas Unterschiedliches lehren. Ich möchte mal einen kleinen Exkurs machen und ich möchte allein nur mal darüber kurz sprechen, was die einzelnen Religionen über Gott selbst lehren. Ewald muss mir kurz die Nase putzen. Also es gibt ja drei monotheistische Religionen. Das bedeutet, sie glauben an einen Gott. Das ist das Judentum, das Christentum und der Islam. Nur diese drei Lehren, es gibt einen Gott. Und dann gibt es polytheistische Religionen, die glauben an mehrere Götter oder auch an Geister. Hierzu zählt zum Beispiel der Hinduismus und da gibt es mehrere 100 Millionen Götter, die angebetet werden können. Da kann sich jeder so seinen eigenen Gott aussuchen und anbeten, im Grunde, wen er will. Und auch die vielen Stammesreligionen, die heidnischen Religionen, wie wir sie bei den Germanen, Goten, Römern und Griechen finden, die glauben an viele Götter. Und ihr Lieben, da muss man doch gar nicht groß nachdenken, oder? Entweder gibt es einen Gott oder es gibt mehrere Götter. Und dann gibt es, was heute sehr modern ist, die pantheistischen Religionen, bei denen es keinen persönlichen Gott oder keinen ansprechbaren Gott gibt, sondern Gott wird hier als die Allheit allen Seins beschrieben. Da ist alles Gott, die Natur, die ganze Welt, der Kosmos, alles wird mit Gott gleichgesetzt und jedes Lebewesen ist dann ein Teil dieses Gottes. Und dann muss man in sich selbst nach Gott suchen, weil das Göttliche wohnt ja dann in mir. Und es ist was völlig anderes als zum Beispiel das Christentum, das lehrt, da gibt es einen persönlichen Gott, der heilig und gerecht ist und der Liebe ist, der ansprechbar ist, aber dieser ist nicht in mir irgendwie zu finden. Und ihr Lieben, das müsste doch jedem Menschen klar sein, dass die Religionen alle etwas anderes lehren. Und gerade wenn wir jetzt zum Beispiel nochmal Christentum und Pantheismus, also auch Buddhismus zum Beispiel vergleichen, dann sagt das Christentum, es gibt nur einen Gott. Die anderen sagen, alles ist Gott. Gott hat die Welt erschaffen. Nein, sagen die anderen, alles, die ganze Schöpfung, wenn man es so nennen will, ist Gott. Gott ist eine eigenständige Person, lernen wir in der Schrift, in der Heiligen Schrift. Und die anderen sagen, nein, das Göttliche ist in mir, ich bin Teil von Gott. In der Schrift lesen wir, der Mensch muss sich vor Gott beugen, er muss Gott anbeten. Im Pantheismus lernen wir, ich muss Gott in mir selbst suchen und da muss ich meditieren und stille werden und am besten, naja, im Christentum, Gott ist mein Gegenüber, er ist ansprechbar. Im Pantheismus, Gott ist irgendeine Kraft, die ich vielleicht auch noch anzapfen kann, die ich für mich gebrauchen kann. Und wenn wir dann über das Wesen Gottes, über die Erlösung, über den Menschen nachdenken, es gibt nichts Unterschiedlicheres. Und ich verstehe nicht, wie die Menschen sagen können, das ist doch alles das Gleiche. Das ist es nicht. Es sollte uns wirklich bewusst sein, wie unterschiedlich die einzelnen Religionen sind. Und Gott und die Bibel machen und haben den Anspruch für sich, wir haben die Wahrheit. Ganz klar. Und wenn wir dann nochmal zu dem Propheten Jesaja schauen, wieder ins 45. Kapitel, dann lesen wir ab Vers 21, es ist sonst kein Gott außer mir, ein gerechter Gott und Heiland, und es ist keiner außer mir. Wendet euch zu mir, so werdet ihr gerettet, aller Welt enden. Denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Ich schwöre bei mir selbst, und Gerechtigkeit geht aus meinem Munde, ein Wort, bei dem es bleiben soll. Mir sollen sich alle Knie beugen und alle Zungen schwören und sagen, im Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Aber alle, die ihm widerstehen, werden zu ihm kommen und beschämt werden. Also eindeutig die Aussage der Schrift, es gibt nur einen Gott. Aber sind Judentum, Christentum und Islam denn nicht irgendwie dasselbe? Worin unterscheiden sich diese eigentlich? Sie alle haben doch den Glauben an einen Gott gemeinsam, oder? Alle glauben doch, dass Gott der Schöpfer der Welt ist. Aber gibt's denn, was sind eigentlich die Unterschiede zwischen diesen drei monotheistischen Religionen? Ich werde dazu im zweiten Punkt kommen und da sind wir jetzt auch schon. Also erstens, es gibt nur einen Gott. Zweitens, es gibt nur einen Retter. Es gibt nur einen Retter. Wir haben bisher gesehen, wie unterschiedlich das Gottesverständnis der unterschiedlichen Religionen ist. Und da kannst du dir vorstellen, dass die verschiedenen Religionen folgende Fragen auch unterschiedlich beantworten, sofern diese Fragen überhaupt gestellt werden. Denn als Mensch muss ich mich doch fragen, wie kann ich denn mit Gott in Verbindung kommen? Wie kann ich diesen Gott denn kennenlernen? Wie kann ich Gott nahen? Und wenn ich dann sogar erkannt habe, dass ich nicht einfach so, wie ich bin, als Sünder zu Gott kommen kann, wie kann ich denn erlöst werden? Wie kann ich Vergebung meiner Schuld bekommen? Was ist überhaupt Erlösung? Ihr Lieben, der zentrale Unterschied zwischen Judentum, Christentum und Islam, wisst ihr, was der zentrale Unterschied ist? Es ist eine Person. Eine Person macht den großen Unterschied. Und ihr wisst, von wem ich rede. Es ist der Herr Jesus Christus. An ihm scheiden sich die Geister. Denn von ihm wird in der Schrift bezeugt, wie wir es heute auch schon mehrfach gehört haben, und in keinem anderen ist das Heil. Auch ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Das ist der Absolutheitsanspruch des Christentums. Es gibt kein Heil außer durch Jesus Christus. Es gibt keine Rettung ohne Jesus Christus. Ohne ihn ist alles nichts. Die Bibel und das Christentum lehren, dass Gott in Christus Mensch wurde, um eine verlorene Menschheit durch seinen Tod am Kreuz zu erlösen. Sebastian hat es schon vorgelesen heute Morgen und ich möchte es wiederholen. Johannes Kapitel 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewiges Leben haben. Und der Herr Jesus Christus, schönen Gruß an Jan, er sagt selbst in Johannes Kapitel 14, Vers 6, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand, sagt der Herr Jesus, kommt zum Vater außer durch mich. Der Herr Jesus selbst hat diesen Absolutheitsanspruch. Ja, ich, sagt der Herr Jesus, ich bin der einzige Weg zu Gott. Es gibt keinen anderen. Und in einem bekannten Kirchenlied hat der Schreiber das wunderbar formuliert. Nur in ihm, o Wundergaben, können wir Erlösung haben, die Erlösung durch sein Blut. Und da macht er schon deutlich, wie diese Erlösung geschieht, nämlich allein dadurch, dass der Herr Jesus Christus sein Leben am Kreuz für uns gegeben hat. Und ihr Lieben, ich werde nicht müde, das immer wieder zu hören. Wir haben es die letzten Wochen jeden Sonntag gehört. Was für eine tolle Botschaft von der Gnade Gottes, von dem Erlösungswerk Jesu Christi zu hören. Was ist der große Unterschied zwischen Christentum und Islam? Während die Bibel bezeugt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes und damit Gott ist, lehrt der Islam, Gott hat keinen Sohn. Und wo Gott keinen Sohn hat, gibt es auch keinen Mittler zu Gott. Und wo es keinen Mittler gibt, gibt es keinen Erlöser. Und wo es keinen Erlöser gibt, gibt es keine Vergebung. Dann brauche ich einen anderen Weg zu Gott als den einzigen, den Gott angeboten hat. Es gibt keinen anderen Weg zu Gott als die Vergebung der Sünden durch Jesus Christus. Und da, wo dieser Weg abgelehnt wird, gibt es kein Heil, keine Möglichkeit. Das ist nicht meine Botschaft, das zieht sich durch die ganze Bibel. Und es sind nicht nur die wenigen Stellen, die das eindeutig ausdrücken. Lest das Neue Testament. Das ist die Botschaft des Neuen Testaments. Es gibt keinen anderen Retter außer Jesus Christus. Wir haben im Hauskreis den einen Vers auswendig gelernt. Epheser 1, Vers 6. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung unserer Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Der Vers drückt es so deutlich aus, aber es ist doch überall im Neuen Testament zu finden. Das ist die Botschaft der Schrift, das ist die Botschaft der Bibel. Und wer nicht durch den Sohn Gottes Rettung finden möchte, wer ihn ablehnt, der muss sich einen anderen Weg ausdenken. Und das kann dann doch nur sein, dass ich mich selbst abrackern muss und selbst bemühen muss, dass ich durch gute Werke vielleicht mein ganzes Leben lang versuche, Gott zu gefallen. Aber die Schrift sagt, wer einmal sündigt, der hat Gottes Gebote übertreten, der ist ein Sünder. Und ein Sünder kann nur zu Gott kommen durch Vergebung. Allein durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. In keinem anderen Namen ist das Heil und es ist auch kein anderer Name unter den Himmeln den Menschen gegeben, durch den wir sollen selig werden. Wer Christus nicht hat, hat kein Heil, keine Erlösung, keine Vergebung der Sünden, kein ewiges Leben. Ihr Lieben, das ist nicht meine Meinung, das ist die Botschaft der Heiligen Schrift. Aber lasst mich noch an einen Punkt kommen, der vielleicht in unserer Gesellschaft hier auch sehr wichtig ist. Es gibt ein Christentum ohne Christus. Da steht zwar groß Christentum drauf, aber von Christus ist nichts mehr übrig geblieben. Wo heute die Gottheit Jesu, seine Jungfrauengeburt, sein stellvertretender Tod und sogar seine Auferstehung geleugnet wird. Und ich spreche hier von christlichen Kirchen, nicht von Menschen, die außerhalb sind. Da ist nichts mehr vom Christentum übrig. Wo Christus keine Rolle mehr spielt, da gibt es auch kein Christentum. Und es ist schade, dass dort, wo einst so deutlich das Evangelium gepredigt wurde, dass Christus da höchstens noch oder oftmals, man kann das nicht verallgemeinern, eine Randnotiz ist. Ohne Christus ist alles nichts. Und so wollen wir das wirklich immer wieder bestätigen und festhalten, es ist in keinem anderen Namen Heil als allein in dem Namen Jesu Christi. Vielleicht fragst du dich jetzt noch, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Christentum und Judentum? Es ist genauso der Herr Jesus Christus. Er ist in den jüdischen Schriften, unserem Alten Testament, angekündigt als der Messias. Und wir glauben, dass er der angekündigte Messias, der angekündigte Retter, der Christus ist. Das Judentum aber sagt, er ist es nicht. Sie leugnen es. An ihm scheiden sich an diesem Punkt die Religionen. Wir haben also zweitens gesehen, es gibt nur einen Retter. Kommen wir zum dritten Punkt. Es gibt nur einen Richter. es gibt nur einen Richter. Das ist der dritte Pflock, den wir einschlagen müssen. Es gibt nur einen Gott, es gibt nur einen Retter und es gibt einen Richter, es gibt nur einen Richter. Ja, die Schrift lehrt, dass Christus für uns gelitten hat und gestorben ist. Aber das biblische Zeugnis geht weiter. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren, er sitzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das lehrt die Heilige Schrift, das steht auch in allen Glaubensbekenntnissen der christlichen Kirchen. Und somit bezeugt die Schrift, was auch auf dem Schloss in Berlin steht. Lesen wir nochmal den Text aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, ab Vers 10. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes des Vaters. Ihr Lieben, ist euch aufgefallen, dass diese alttestamentische Stelle, die ich vorhin bei Jesaja 45 gelesen habe, davon spricht, dass Gott spricht, vor mir sollen sich beugen alle Menschen. Und dass es im Neuen Testament auf den Herrn Jesus Christus angewandt wird, vor dem sich nun alle Menschen beugen müssen. Jesus Christus ist Gott. Und nachdem er das Erlösungswerk vollbracht hat, ist er in die Herrlichkeit Gottes eingegangen und ihm wurde gegeben alle Macht und Herrschaft über die ganze Welt. Er, der Mensch gewordene Gott, ist nun der König aller Könige und der Herr aller Herren über die ganze Menschheit und über die ganze Schöpfung Gottes. Und es wird der Tag kommen, da wird jedes Geschöpf, jeder Mensch, egal ob er Christ ist oder Buddhist oder Moslem oder Atheist, einmal erkennen und einmal bekennen, Jesus Christus ist tatsächlich der Herr. Er ist Gott, er ist Retter und er ist auch der Richter. Und die Schrift sagt, jedes Knie wird sich vor ihm beugen. Also jeder Mensch muss sich vor ihm beugen. Ich hatte vorhin ein Lied zitiert oder einen Teil eines Liedes von Philipp Friedrich Hiller. Und in der ersten Strophe lautet dieses Lied so: Jesus Christus herrscht als König. Alles wird ihm untertänig. Alles legt ihm Gott zu Fuß. Aller Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben muss. Das ist die Wahrheit, die wir in der Schrift finden. Der gekreuzigte und erniedrigte Herr Jesus Christus ist von den Toten auferstanden und er ist heute der Herr über alles. Vor einigen Wochen haben wir das noch hier in der Betrachtung des Lukas-Evangeliums gesehen. Da war ein sehr mächtiger Mann. Und er sprach über diesen Mann von Galiläa, über den Herrn Jesus, das Todesurteil aus. Dieser Pontius Pilatus, dieser große Feldherr, er wird eines Tages vor dem, den er hat kreuzigen lassen, seine Knie beugen. Und ihr Lieben, wir haben im Hauskreis darüber gesprochen, wer ist denn größer als der Herr Jesus Christus? Und wir haben verschiedene Politiker aufgezählt. Und wir sind zu dem Punkt gekommen, jeder, der heute lebt und sei er noch so mächtig, er wird seine Knie vor dem Herrn Jesus Christus beugen. Und jeder, der in der Vergangenheit war und in der Zukunft noch kommen wird, jeder wird seine Knie beugen vor dem Herrn Jesus Christus. Die Schrift lehrt, dass dieser Mann am Kreuz heute in der himmlischen Herrlichkeit ist und dass er einmal als Richter wiederkommen wird. Er wird den Erdkreis richten, in Gerechtigkeit. So lesen wir zum Beispiel in der Apostelgeschichte 17, Vers 31. Denn Gott hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit. Durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Johannes 3, Vers 16, das ist praktisch die Fortführung von Johannes 3, Vers 16, das wir vorhin gehört haben. Da heißt es, wer an Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Ich hatte mit dem Berliner Schloss heute angefangen und ich möchte hier auch langsam zu einem Ende kommen. Wisst ihr, manche Leute regen sich unheimlich auf über dieses eine Ereignis. Aber gab es nicht zu allen Zeiten schon irgendwelche mächtigen Menschen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben? Seien es Könige, Kaiser oder auch sehr intelligente Dichter und Denker? Gab es nicht zu allen Zeiten Menschen, die das Wort Gottes unterdrücken und wegtun wollten und die auch am liebsten die Nachfolger Jesu beseitigt hätten, was sie auch teilweise getan haben? Ist es nicht auch ein Stück weit normal, dass Menschen, die in der Finsternis leben und die unter der Herrschaft des Satans sind, sich gegen Gott und gegen den alleinigen Retter auflehnen? Meine Generation, also ich kenne es eigentlich nicht in Deutschland. Wir sind hier unheimlich behütet aufgewachsen. Wir haben nie irgendwie Widerstand gekriegt. Vielleicht einige von euch Älteren, die haben das noch erlebt im Zweiten Weltkrieg, wo dass es da mehr Widerstände gibt. Aber wir hatten doch noch nie irgendwelche großen Probleme als Christen in unserem Land, oder? Aber für viele andere Menschen, die in anderen Ländern leben und nicht nur in den islamischen oder kommunistischen Ländern, es gibt in ganz vielen Ländern, ist es normal, dass die Bibel und das Christentum unterdrückt wird. Von daher sind wir immer noch in einer ganz guten Position. Und jetzt ist es auf einmal so, dass diese Aussage, die deutlich macht, es gibt nur einen Retter, dass er den Mächtigen oder vielleicht nicht mal den Mächtigen, manchen Mächtigen ein Dorn im Auge ist. Aber das ist ein Stück weit normal. Und wir sollten uns dadurch nicht verrückt machen lassen oder denken, oh jetzt, was auch immer wir denken. Ich glaube, wir müssen eines wissen. Jesus Christus sitzt im Regiment. Er ist der Herr über alles. Er weiß es. Und er hat es auch angekündigt. Er wusste, dass er leiden und sterben muss. Und er hat gesagt, haben Sie mich verfolgt? Sie werden auch euch verfolgen. Und es ist ohne weiteres etwas, was uns als Christen auch widerfahren kann. Darauf können wir uns einstellen oder sollten wir uns zumindest bewusst sein, dass auch wir Christen hier in Deutschland einmal mehr Widerstand bekommen könnten. Wir wissen es nicht, was kommt, aber möglich ist es. Aber ihr Lieben, das Ende ist doch ausgemacht. Der Sieger steht doch fest. Jesus Christus ist der, der gekreuzigt und der auferstanden ist und dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und jeder Mensch wird das eines Tages bezeugen. Vielleicht nicht in seinem irdischen Leben, aber die Schrift lehrt, wir Menschen sterben und dann kommt die Auferstehung und es kommt das Gericht. Und da wird der entscheidende Spruch dann auch gefällt. Es mag manches in unserem Leben vielleicht jetzt schwerer werden, aber der Herr regiert und der Sieger steht fest. Ich möchte Ich habe in diesem Zusammenhang den Psalm 2 gelesen und ich finde es so spannend und interessant, was der Schreiber des zweiten Psalmes geschrieben hat. Ich lese ihn mal vor. Warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Dann wird er zu ihnen reden in seinem Zorn und sie schrecken mit seinem Grimm. Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Ich will den Ratschluss des Herrn verkünden. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Erbitte von mir, so will ich dir Heidenvölker zum Erbe geben und die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. So nehmt nun Verstand an, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter der Erde. Dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt mit Zittern. Küsst den Sohn, damit er nicht zornig wird und ihr nicht umkommt auf dem Weg. Denn wie leicht kann sein Zorn entbrennen, wohl an allen, die sich bergen bei ihm. Lieben, mir war es heute wichtig, deutlich zu machen, und das habe ich ja auch gesagt, es gibt nur einen Gott. Es gibt nur einen Retter und es gibt einen Richter und es gibt nur einen Richter. Und wenn wir heute das Mahl feiern, dann bekennen wir diese Dinge bei der Mahlfeier. Ja, wir glauben an den Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und wir bekennen, es gibt nur einen Retter, den Herrn Jesus Christus. Und wir bekennen auch, in keinem anderen Namen ist das Heil, als allein in dem Namen Jesu Christi. Und wir bekennen, er wird wiederkommen. Er wird seine Gemeinde zu sich in seine Herrlichkeit nehmen, aber er wird die Welt in Gerechtigkeit richten. Und wir machen immer wieder deutlich, ja, durch seinen Tod am Kreuz, durch seinen Opfertod, haben wir die Vergebung unserer Sünden. Da haben wir die Versöhnung mit Gott. Und wir machen deutlich bei der Mahlfeier, er ist der alleinige Mittler und wir bekennen, ja, wir bekennen, dass das, was am Berliner Schloss steht, dass das die Wahrheit ist. Und ich möchte es zum Abschluss noch einmal lesen. Es ist in keinem anderen Heil, denn in dem Namen Jesu. Zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und dazu kann ich nur sagen, Amen. So ist es. Lasst uns noch mal beten. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für den Herrn Jesus Christus. Und wir bekennen, er macht den Unterschied in unserem Leben. Er ist unser Retter. Er ist unser Heiland. Und wir bezeugen hier, dass er am Kreuz für unsere Sünde gestorben ist. Und wir glauben, er ist von den Toten auferstanden. Er lebt, er regiert und er wird wiederkommen. Und wir sehen darin deine große Gnade und Barmherzigkeit. Du hast das alles getan, du hast alles geplant, du hast alles ausgeführt und das alles geschieht zu deiner Ehre. Wir loben und preisen dich. Du bist würdig, Ruhm, Ehre und Anbetung zu empfangen. Amen.